Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Zu ihr kamen Marilyn Monroe, Woody Allen, Marlon Brando und viele andere nach New York zu Besuch. Sie berät Politiker und einflussreiche Führungskräfte auf der ganzen Welt. Kürzlich erhielt sie das Ehrenkreuz der Stadt Wien und seit 2019 wohnt sie im Hotel Imperial. Gemeinsam haben wir uns dort zuletzt gesehen und gefrühstückt und uns ausgetauscht und heute ist sie zu Gast im Talk mit Tatjana. Herzlich willkommen, Erica Freeman.
Dankeschön, freut mich sehr.
Es freut mich, dass wir nach unserem Frühstück es heute zueinander geschafft haben. Erica, bist du lieb und kannst du dich unserer Podcast-Community mal ganz kurz selber vorstellen? So die wesentlichen Dinge in 2, 3 Sätzen.
Okay, was ist wesentlich? Wesentlich ist, ich habe eines Gutes getan at the United Nations, that Israel is nicht racist. Das einzige Land auf der Welt, das racist genannt wurde, was Israel. Stell dir vor,
ja.
Alle Juden kommen hinein. Wir sind jede Farbe, die du dir vorstellen kannst. Aber man mag uns nicht. Und ich war mal die Beraterin, persönliche Beraterin von Kardinal König. Herrlicher Mensch. Und der ist immer zur brasilianischen Botschaft gekommen, Abendessen, jede Woche. Weil damals habe ich Wien noch nicht so viel gemocht.
Mhm.
Und ich war seine persönliche Beraterin. Er hat einen offiziellen gehabt. Und darf ich das sagen? Er hat gesagt, eines Abends habe ich ihm was gesagt. Und er sagt zum Botschafter, ich kriege mehr von der Frau in einer Stunde als von meinem offiziellen Berater in einer Woche.
Siehst du? Das heißt, du warst und du bist Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin. Wo ist denn da die Grenze?
Ja, und Political
Consultant.
Consultant und das auch. Political ist eigentlich persönlich. Alles Political ist persönlich.
Mhm. Ja.
Denn wenn du jemanden liebst, dann liebst du das Volk. Wenn du jemanden hast, ist das meist die Juden leider.
Ja, okay. Erica, du, viele große Namen sind dir am Lebensweg begegnet. Wenn ich mal so denke, eben an Monroe, an Woody Allen, an Marlon Brando. Wer hat dich denn da am meisten beeindruckt?
Die sind alle Menschen. Die Marilyn hat mir meistens leid getan, weil sie hat es sehr schwer gehabt. Und sie hat einmal gesagt, weißt du, endlich, wenn ich berühmt wurde, musste ich nicht im Büro tun, was ich vor meinem Ruhm tun musste. Das passiert Männern nicht. Vielleicht doch, aber ich habe es noch niemals gehört.
War sie privat auch so hübsch wie auf der Leinwand? Oder wie hast du sie
erlebt? Das Kammer hat sie gemocht. Mhm. Aber sie hat ein bisschen, ich glaube, aber sie hat einen herrlichen Agent eventually gehabt. Der hat sie wirklich geliebt und der hat sie als Star gemacht und nicht nur als...
Aber emotional war sie, glaube ich, mit ihren Liebesgeschichten und Heiraten nicht so glücklich, wie sie letztlich den Ruhm kassiert hat auf der Leinwand, oder?
Nein, leider nicht, weil man hat die Marilyn Monroe geheiratet und nicht die kleine Jean.
Mhm. Ja, die Norma Jean eigentlich Baker.
Ist. Ja. Sie war ein sehr netter Kerl und hat sich so gefreut, wenn man nett zu ihr war. Und sie hat mal gesagt, wir haben zusammengesessen und dann sagt sie, willst du Marilyn Monroe sehen? Sag ich, ich sitze doch neben ihr. Sagt sie, nein, du sitzt neben Norma Jean. Und sie zieht sich die Schuhe an und steht auf und sagt, und jetzt siehst du Marilyn.
Was war das Hauptthema? War schon auch die schwierige Beziehung mit ihrer Mutter, oder? Weil das war ja bis zum Schluss.
Sie hat keine Mutter gehabt. Ihre Mutter war nicht gesund.
Mhm.
Und da war sie in vielen Heimen.
Mhm.
Ist ein,
mhm.
Und da war sie leider, sagt man, abused.
Ja, absolut. Ja, also das war schon eine schwierige, auch Gewalt, also psychisch gewalttätige Geschichte.
Yes. Und sie hat nichts Besseres gewusst und sie hat sich nicht getraut, Nein zu sagen.
Jetzt hast du sie privat gekannt und kennengelernt bei Abendessen und Co., als dann unter Kennedy die Geschichte kam, Marilyn Monroe ist tot. Warst du eine, die gesagt hat, das ist Selbstmord gewesen? Warst du eine, die gesagt hat, Unfall? Was hast du gedacht?
Ich hätte gesagt, das ist Unfall und Selbstmord, weil manchmal will man und man kann es nicht mehr ausstehen und man tut es nicht und man sagt, ich kann es nicht mehr ausstehen und es würde vielleicht dasselbe gewesen sein, Aber dieses Mal hat es leider geklappt. Also soll man nicht versuchen, bitte. Ja.
Also das heißt, Rumors say, die gesagt haben, das war die CIA oder das waren irgendwelche Dinge.
Die haben zu viel zu tun.
Okay.
Und die CIA, das sind keine Mörder von Schauspielern. Mhm. Und die Kennedys auch nicht. Man mördert Kennedy leider. Aber die selbst tun das nicht.
Die selber tun das nicht. Jetzt ist dann hast du Menschen kennengelernt wie Woody Allen, jemand, der seine eigene Adoptivtochter geheiratet hat. Ist das was, wo man sagt, komisch? Oder ist das was, also weil das war doch auch lange Zeit irgendwie was. Wie sieht man das als Psychoanalytikerin, als Psychologin?
Es ist sehr schwer zu sagen. Weil es gibt ja Vater, die, also Oedipus. Mhm.
Aber gut, das war eine Adoptivtochter in dem Fall.
Eben, erstens. Zweitens.
Und ich glaube, sie sind immer noch verheiratet, soweit ich weiß.
Doch. Ja. Und sie behandelt ihn leider nicht sehr nett. Mhm. Sie ist ein alter Mann.
Naja, und ist er jetzt auch. Wenn er seine eigene Adoptivtochter, dann ist er irgendwann der alte Mann, klar.
Man muss draufzahlen. Mhm. Und seine Frau war so nett. Ich weiß nicht, ob sie geheiratet hatten oder nicht, aber die haben viele Kinder gehabt.
Mia Farrow. Hatten viele Kinder. Sehr.
Und Mia kommt von einer berühmten Familie. Ihre Mutter war sehr berühmte Schauspielerin. Ihr Vater war berühmter Regisseur. Mhm. Sie war auch berühmt und schön und so bescheiden.
Aber sind es Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, die dann innerlich verkümmern? Hat das schon auch was mit diesem Beruf zu tun? Oder ist das, weil ich meine, man hat ja oft den Eindruck, in anderen Berufen ist es nicht so schwierig, eine Beziehung zu halten, Kinder aufwachsen zu lassen.
Yes. Weil erstens, in anderen Berufen laufen Frauen oder Männer dir nicht nach. Mhm. Und manchmal ist es scheinbar schwer zu widerstehen.
Ja.
Ich weiß leider nichts davon, aber ich habe einen guten Mann gehabt. Aber er hat mit 50 ist er gestorben. Das ist eine Frechheit, ne?
Ja.
Okay.
Ja.
Und jetzt kann ich nur...
Und danach hast du nicht mehr geheiratet, oder?
Yes, und jemand hat mich gefragt. Und ich gesagt, das heißt, hast du recht, das ist schon 40 Jahre her. Also lebe ich für mich, mein Land, meine Patienten, Israel, das geht immer schwer.
Und dein Beruf ist aber etwas, was du immer dabei hast, was du ja letztlich überall machen kannst.
Das Schöne ist, dass ich niemals aufhören muss, nur wenn man nicht mehr glaubt oder zu mir kommt, aber immer nützlich zu sein.
Schauen wir uns das mal an. Du hast studiert bei einem Schüler Freuds, das war Theodor Reich.
Bei dem Einzigen, der ihn nicht verlassen hat.
Der Einzige, der ihn nicht verlassen hat, genau.
Jung hat ihn verlassen, Adler verlassen, aber Reich nicht. Er hat auch ein bisschen, er könnte ihn verlassen haben, aber er war ihm sehr dankbar. Und er hat gesagt, Freud hat gesagt, es gibt keine Liebe, es gibt nur verblödelter Sex. Und Reich hat gesagt, es gibt Sex. Man kann auch Sex lieben, aber es gibt auch Liebe.
Also er hat es getrennt.
Yes. Okay.
Wenn du dir anschaust, diese C.G. Jung, also viele von uns kennen die natürlich nur aus den Geschichtsbüchern oder aus der Bibliothek. C.G. Jung, Alfred Adler und Theodor Reich. Was waren inhaltlich die Unterschiede?
Adler war ein bisschen stolz auf sich. Mhm. Und er wollte ein bisschen Freud und er wollte Adler sein. Mhm. Aber Reich wollte nur Reich sein und der Student von Freud. Und Freud hat ihm geholfen und dann hat er ihn nach Holland geschickt zu einem anderen Psychoanalysten, weil er wollte mit ihm befreundet bleiben. Mhm. Und das kann man nicht. Man kann es, aber man kann es eigentlich nicht.
Aber hat er sich inhaltlich von Sigmund Freud auch jemals abgekapselt und inhaltlich unterschieden?
Hat sich unterschieden, aber ist nicht weg, weil er war nicht Konkurrenz. Er war sein Lehrer, er war ihm sehr dankbar. Aber Freud hat gesagt, es gibt keine Liebe, es gibt nur Sex, verwandelt. Mhm. Ist das nicht wahr?
Und inmitten dieser ganzen großen Namen, Erika, warst du und hast dort mitgelernt. Wie bist du behandelt worden damals als Frau? Haben sie dich überschätzt, haben sie dich unterschätzt? Wie war das?
Überschätzt niemals, unterschätzt fast immer. Aber mir liegt nichts dran, es liegt mir nicht dran, was du denkst. Ich war ein kleines Kind, ich musste von Wien weg, allein.
Mit
Niemand
12.
Hat mich, 12. Eigentlich wollte ich nach Palästina zu meinen Verwandten, aber das Zertifikat hat keinen Namen gehabt. Und ich habe ein Affidavit bekommen zu Amerika. Das hat nur meinen Namen. Mhm. Und meine Mutter sagt, du fährst nach Palästina, das ist der Traum, Kibbutz. Sage ich, nein, ich fahre nach Amerika. Sagt sie, warum? Sage ich, schau, Zertifikat hat keinen Namen. Kann ein anderes Kind gerettet werden, wenn ich nach Amerika fahre? Mhm. Ich würde gerne wissen, wer das andere Kind war.
Und du bist über Holland dann nach
Ja, zwei
Amerika.
Wochen musste ich dort warten. Ich war das einzige Kind am Zug. Es war ein Waggon mit nur Juden. Und da sind zwei Holländer in Amsterdam gekommen, uns abzuholen. Und einer schaut mich an und sagt, so jung und schon jüdisch.
Ach mal. Und dann bist du nach New York gekommen. Und wie hast du dieses New York damals erlebt? Weil das war ja irgendwie ja, eine völlig andere Welt als Wien.
Ja, aber ich konnte es nicht erleben, weil meine Verwandten haben mich nicht gemocht okay. und haben mich sofort zu einem Waisenheim geschickt.
Du bist dann als ins Orphanheim gekommen?
Yes.
Okay.
Aber das war sehr nett und sehr schön gebaut. Und der Architekt musste ein herrlicher, das waren kleine Cottages, mhm. eine große Wiese und auf der, kleine Häuschen, auf einer Seite Buben, auf der anderen Seite. Und viele Jahre, nachdem ich von dort weg war, habe ich einmal besucht. Und da sagt mir eine Cottage, das haben die Häuschen geheißen, eine Mutter, das waren die Frauen, die waren in charge, sagt sie, weißt du, du warst so elegant und so zierlich, wir haben gedacht, we should rough you up a little.
Aha.
Also ein Kind kommt von einer anderen Welt, eine andere Sprache, eine andere Klasse.
Eine andere Mentalität.
Eine andere Mentalität, ist sehr höflich. Mhm. Und man macht sie ein bisschen rough, weil die anderen Kinder sind von einer anderen Klasse. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nur gedacht, die sind nicht sehr höflich.
Ja.
Ich habe aber nicht gedacht, dass ich auch das lernen soll oder dass sie versuchen, es mich zu lernen.
Dass sie mobben oder Bullying machen oder
yes.
so.
Mhm. Und dann viel später bin ich einmal, und da war eine andere Freundin, ich meine, von der Cottage, hat geheißen Judy Martinez. Und da kommt sie zu mir und sagt, weißt du, nachdem mir die andere gesagt hat, Cottage Mother, we'll rough you up. Und die Judy Martinez sagt, von dir habe ich gelernt, eine Lady zu sein.
Na bitte.
Na, das macht mich...
Ja, das ist aber schon was, schön. Das ist ein tolles Kompliment. Du, viele Menschen sind maximal zufrieden, aber nicht gerade glücklich. Wir haben das letzte Mal bei unserem Frühstück darüber gesprochen. Wie gelingt denn das mit dem Glück? Was ist denn da...
Das Glück musst du erkennen... Und erkennen wollen. Weil es gibt Menschen, die quälchen, ja, es tut mir leid. Und die wollen noch mehr. Und je mehr die kriegen, es gibt nichts. Wenn du nicht mit der Welt zufrieden bist und wenn du nicht auf den Himmel, dich auf den lieben Herrgott verlassen, dann kannst du dich auf niemanden verlassen, weil Menschen sind Menschen. Ja?
Aber Erika, es gibt ja viele, die jetzt nicht das mit dem lieben Herrgott so eng haben. Und jetzt wollen die aber auch glücklich sein. Wie kriegt man das hin? Was
aber der liebe Herrgott ist ein sehr netter, sehr geduldiger Kerl.
Mhm. Ist er ein Kerl? Ist er das sicher? Ist er ein Mann?
Gibt es eine Kerlin?
Okay. Also gut.
Also in der Sprache sollten wir eigentlich... Ein genau. Special-Ding, da ist ja nicht er oder sie, er ist alles.
Kerlerine, jawohl. Also das ist was, wo man sagt, ich muss auch geduldig sein, ich kann nicht dauernd zu viel fordern. Was sind denn in deiner beruflichen Ausübung, und du hast ganz, ganz viele Menschen über die Jahre beraten, was machen die meisten beim Glück falsch?
Also ich bin nicht sehr gut mit normalen Neurotika. Ich bin besser mit... Jemand, der...
Mit Künstlern.
Yes. Mhm. Irgendwie. Und die Künstler, man muss ein bisschen mit Schugge sein, um nicht verrückt zu werden. Okay. Und das muss man verstehen. Und wenn du ein Künstler bist, bist du sowieso anders. Mhm. Und ganz verrückt. Mhm. Aber herrlich verrückt.
Das heißt, du aber bist das für die Kreativen gut
man
gewesen.
Man muss das zu schätzen wissen. Mhm. Nur weil jemand dich nicht versteht und dich nicht mag oder Angst hat vor deiner Kunst... Ich muss zugeben, die sind ein bisschen superior, für doch, ich sag's lieber nicht, weil ich heiße superior, man macht sich wichtig.
Ja.
Nicht mit wichtig machen, mit etwas zu schaffen, etwas zu verstehen, etwas zu tun, damit du die Welt besser verstehst. Mhm. Weil sie suchen die ganze Zeit etwas, das sie verstehen können. Und wenn sie Politiker wären, würde man sagen, das ist ein sogenannter Führer. Ich meine, du weißt, was ich meine. Was ist das Wort, ein gutes Wort für Führer?
Eine Führungspersönlichkeit.
Yes.
Ja.
Weil Dings, dann der
ja,
dann.
Den meint man nicht.
Der hat nur verführt.
Aber viele sagen, man braucht dann Narzissmus dazu. Oder viele sagen ja letztlich auch, wir haben heute unter unseren Opinion-Leadern, unter denen, die die Weltherrschaft da auch mitbestimmen, viel Narzissm. Ist
yes.
das wahr? Woran erkennt man den Narzissten? Weil wenn man daheim sitzt, hat man ja keine Ahnung,
doch,
was macht ein Narzisst.
Wenn du ein Narzissist bist, weißt du es nicht, weil du meinst, die Welt gehört dir, jeder ist aber schuldig und du bist das Beste, das es gibt. Wenn du schon meinst, dass du bist das Beste, das es gibt, pass auf, weil niemand ist das Beste, was es ist, es ist nur der liebe Herrgott. Wir schaffen und wir schaffen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber wir schaffen. Und wir sind da, die Welt zu verbessern. Tikkun Olam heißt es auf Hebräisch, die Welt zu verbessern. Das ist ein bisschen komisch, weil das sollte eigentlich der liebe Herrgott tun. Aber sag, du gehst auf die Welt, du hast dein Glück, du kommst als Mensch und nicht als Floh. Also mach was Besseres für andere Menschen. Und das ist schon gut genug.
Ist dann nicht sehr oft die Wurzel für Leid, die Kränkung. Also wo man sagt, viele Menschen laufen rum und sind gekränkt, haben das Gefühl, sie kriegen nicht ihr Stück vom Kuchen. Was machen wir denn mit den vielen Kränkungen?
Wer ist dir was schuldig? Du bist auf der Welt, der liebe Herrgott liebt dich, wenn du an ihn glaubst. Geduld muss man mit ihm haben. Etwas musst du lernen zu schaffen. Und ohne Gegenwiderstand, wie kannst du es schaffen? Das heißt, es ist sowieso da. Ist es sowieso da, aber manchmal muss man es nur wie eine Nuss, ja? Das ist was drinnen. Und wenn nicht, lass es laufen.
Aber wie hast du das in deinem Leben gemacht, nachdem du wirklich schlimme Zeiten, die dunkle Geschichte Wiens mitgekriegt hast? Wie bist du mit diesen Kränkungen und auch mit diesen Verletzungen umgegangen? Weil ich erlebe dich als positiven Menschen, der auf andere zugeht.
Aber weil ich jüdisch bin. Man hat uns immer gehasst, schon seit Ägypten. Zuerst hat man eingeladen, Josef, hat alles dort gut gemacht und danach hat man uns versklavt und man will es lieber so. Und Menschen brauchen Hassen, weil man darf den Vater nicht hassen. Ja? Den Hund vielleicht, auch den Hund kann man nicht hassen, so ein herrliches Kerl. Also hasst man die Juden. Wir sind schon 4.000, 5.000 Jahre da, sind noch immer da, egal wie man uns behandelt.
Aber hat
und
dann
sogar
nicht
Jesu Christi, natürlich, muss man zugeben. Und das macht sie verrückt. Aber
ganz abgesehen von der Religion, ist es nicht auch was?
Es ist nicht Religion. Es ist ein Glaube. Ich glaube aber nicht, und das ist sehr schlecht, wenn man einen Mensch vergöttert, dann müssen viele Menschen sterben. Ein Mensch ist ein Mensch und der Mensch ist von Gott geschaffen. Und ein Mensch ist nicht wichtiger zum lieben Herrgott als der andere.
Aber Erika, ich habe schon Menschen vergöttert wie Elvis Presley, oh mein
oh,
Gott.
Das ist so süß, das ist Vergötterung, das ist Showbusiness.
Showbusiness, ja. Wer sind denn
und
so?
Er hat seine Mutter vergöttert.
Ja, der hat seine Mutter vergöttert, oder?
Ja,
aber wirklich.
Nicht seine Freundin Nebich, nachdem sie ein Kind gehabt hat.
Nie wieder.
Nie wieder angerührt. Andere doch. Ja. Aber er war verschossen in die Anne, wie heißt sie?
Die Anne-Margaret.
Anne-Margaret. Netter Kerl auch.
Ja. Hast du sie kennengelernt?
Ich habe fast alle getroffen, aber ich weiß nicht, ob sie alle mich noch kennen.
Okay.
Und ich muss aufpassen, weil ich habe so viele gekannt und ich habe vergessen, ich will vergessen, wer mein Patient war.
Ja, na, das ist voll okay. Aber Elvis war nicht dabei, ich sag's dir.
Nein.
Aber ich meine, das ist auch ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, da lebt die Priscilla Presley lebt noch und hat Elvis beerdigt, hat letztes Jahr, vor 2 Jahren, ihre Tochter beerdigt, ihren eigenen Enkelsohn. Also
das ist sehr traurig. Aber sie ist nicht dran schuldig. Das ist der liebe Herrgott.
Genau.
Ich dachte, wenn meine Mutti weg war, er wollte sie am letzten Bombenangriff, sie war im U-Boot in Wien und am letzten Bombenangriff fast hat man sie erwischt und sie ist gestorben. Und ich dachte, wie kann er das? Aber vielleicht wollte er sie schneller haben. Meine Mutti war Jäntl. Das heißt,
ja,
Barbara
das musst du mir erzählen. Das war die Geschichte von Barbara Streisand und Jäntl. Diese Urgeschichte war die Geschichte
meine
deiner
Meine Mutti
Mama.
Wollte Hebräisch lernen. Es war nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen war. Und sie hat doch studiert. Und Graduation hat man Schauspiel gespielt.
Ja.
Und nach dem Schauspiel geht man groß. Und damals, wenn man es sich leisten konnte, hat man immer einen armen Buben zu Hause bei sich gehabt, damit er die Theorie lernen kann und nicht arbeiten mehr gehen muss. Und da geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt, Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus. Sagt der Rabbi, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel.
Und du hast Barbara Streisand getroffen und ihr habt euch über den Film unterhalten?
Noch nicht. Damals hat sie noch gesungen. Und ich habe sie getroffen, wenn sie noch gelernt hat, Barbara Streisand zu werden. Mhm. Und damals hat man geglaubt, dass sie mies ist. Später hat es geheißen Barbara Streisand.
Ach.
Aber sie war sehr nett. Und ich bin mit meinem Mann auf Besuch gewesen in Schweden. Ihr damals Mann hat einen Film gedreht. Mein Vater hat in Schweden gelebt. Das war eine andere Geschichte auch. Du kennst die Geschichte?
Nein, die kenne ich gar nicht.
Mein Vater war im Schattenkabinett von den Sozialdemokraten, der Außenminister, war sofort in der kleinen Festung in Theresienstadt. Damals war die kleine Festung sehr schwer. Und da ist ein schwedischer Konsul, und man hat uns gesagt, dass er tot ist, und man hat ihm gesagt, dass wir tot, meine Mutter und ich tot sind. Okay. Und eines Tages kommt ein schwedischer Konsul, also jetzt, ich weiß, mein Vater ist tot, basta.
Du bist in New York.
Ich bin in New York. Ja. Und da kommt der schwedische Konsul und hat seine kleine Tochter mitgebracht, hat gesagt, dass da waren ein paar Schweden dort. Mhm. Und da waren zwei wirkliche Schweden. Und die kleine Tochter ist ins Wasser gefallen und mein Vater hat sie gerettet.
Ja.
Und dann hat er gesagt, nein, das ist auch ein Schwede. Ach, die gesagt, okay, Nazis hat das Kind gerettet.
Also.
Blonde Glatze, blaue Augen, muss schwedisch sein. Und so ist er von Schweden. Aber uns hat man gesagt, dass er tot ist.
Und du warst am Broadway und triffst deinen...
Nicht ich, mein Onkel.
Dein Onkel.
Niemand war übers Yom Kippur,
ja.
Shabbat. Mhm. Yom Kippur ist der heiligste Tag.
Größte Tag.
Shabbat ist der heiligste. Selber Tag. Lauft ein Mann vom Astor Hotel zu meinem Onkel und sagt, Joji, was tust du doch da? Du bist doch tot. Nein, mein Onkel sagt zu diesem Mann, Arthur, was tust du? Du bist doch tot. Sagt er, nein, ich bin nicht tot, das Kind ist tot. Sagt mein Onkel, nein, das Kind ist nicht tot, sie ist da. Und so habe ich meinen Vater getroffen.
Aber das war eine typische Politik der Nazis, dass sie allen gesagt haben, dass sie tot sind. Das heißt, das war so eine klassische
und
Sache.
Er
hat gedacht, du, und dann habt ihr euch so
geglaubt,
wieder,
nicht Wahnsinn, gedacht. Wahnsinn. Man hat ihm gesagt. Aber er war sofort im KZ. Aber wir haben nicht gewusst, und dann haben sie uns gesagt, dass er tot ist.
Aber er hat Theresienstadt quasi überlebt.
Er ist von Theresienstadt rausgekommen, weil ihm der schwedische Konsul gerettet hat, weil er das schwedische Kind gerettet hat.
Ja.
Aber uns hat man es nicht gesagt.
Wahnsinn.
Also wie ich wusste, war mein Vater tot.
Also deine Mama war die Urgeschichte von Jendl. Das finde ich ja schon mal sensationell.
Yes.
Als du den Film gesehen hast, du hast ihn gesehen, oder?
Ja, yes, natürlich.
Und es war schon was, wo du sagst...
Und sie hat niemals... Kleider von einem Bub getragen, nur an dem Tag, wo sie den Bub gespielt hat.
Mhm.
Und damals hat Barbara, wir waren zusammen, ich habe sie gekannt, bevor sie noch berühmt war, und mein Mann war in der ersten Klasse, er war ein bisschen dick und the seat was bigger.
Sag
ich, weißt du, was sitzt du? Aber hinten war leer, weil es war Dezember oder was. Mhm. Und sie hat ihren ersten Mann besucht in Schweden. Und ich lege da drei Sessel und schlaf. Kommt die Hostess und sagt, Miss Streisand wants to talk to you. Entschuldigung, I'm sleeping. Sagt sie, ja, aber Miss Streisand.
Ja.
Okay, komme ich vorne, setze mich nieder und sie fängt an zu fragen und ich fange an zu reden und sie schreibt, die ganze Zeit hat sie geschrieben.
Wahnsinn.
Und dann sagt sie plötzlich, wie weiß man, dass es wirklich Liebe ist? Und manchmal fühlst du dich gezwungen, irgendwas zu antworten, das keine Antwort hat eigentlich. Ich habe gesagt, weißt du, das ist so wie Kirschenblüten. Du verliebst dich, das ist Kaliber, das ist Mischugas.
Mhm.
Und dann fallen die Kirschenblüten hinunter und du denkst, es ist fertig. Aber wenn es wirklich Liebe ist, kommen die Kirschen.
Mhm.
Hab nichts mit den Blüten zu tun. Das ist aber herrlich.
Das ist eine schöne Metapher.
Und das hat sie geschrieben die ganze Zeit.
Ja. Das heißt, verliebt sein sind die Kirschenblüten und wenn dann aber irgendwie die
wenn
Frucht
es wirklich
reift,
Liebe
dann ist es
Liebe. Ist es Kirschen.
Ja, ist nicht schlecht. Und wenn es vorbei ist, ist es Schnaps. So.
Herrlich. Dabei.
Du sag mal, jetzt hast du so viele Dekaden und so viele auch Länder mitgekriegt. Wer waren denn so die Stars, die dir gefallen haben? Also Elvis war bestimmt auch mit dabei. Aber gab es so?
Nein, nicht. Ich dachte, das ist ein blöder Kerl. Was
jetzt
macht er sich so
auf.
Wichtig?
Oh nein.
Damals, ich war so, genau, das ist so ein ähnliches Alter. So. Mhm. Das ist ein Wiggle, was tut er dort? Was so? Und er war sehr ein Mutterskind. Das heißt, er selbst war, und er hatte immer die Hosen.
Ja.
Nein, die Frauen tragen. Wie heißt das?
Er ist auf die Unterhosen, auf weiße Unterhosen der Frauen gestanden. Woher weißt denn du das? Das weiß ich als Elvis-Fan, aber warum weißt du das, Erika? Gott.
Ich weiß ein paar Sachen. Ich kann mich nicht immer erinnern, wie ich sie weiß.
Ja, genau.
Und wenn ich was.
Therapeutenluck, oder?
Kann noch mal sein, ich weiß nicht.
Mhm,
aber ich sag's nicht.
Aber welche Stars hast du mögen, wo du gesagt hast, also das waren für mich tolle Stars?
Ja, aber die waren Freunde. Marlon war ein herrlicher Kerl. Sehr interessant. Und er ist einmal gekommen, weil die Araber wollten, er sollte für sie gegen Israel reden.
Marlon Brando.
Yes. Mhm. Er war sehr hilfreich, bevor das Land geboren ist, aber die sind zu ihm gekommen und sag was gegen Israel, sei für uns. Und da war eine Schriftstellerin, über hat the last page of, not Time Magazine, was ist das andere?
Time Magazine, Forbes Magazine, keine Ahnung Magazine.
Nein, doch, das andere ist News Magazine.
News Magazine.
Also was ist das andere, nicht Time.
Okay.
Und sie hat die letzte Seite von dem Schriftstellen. Und sagt, Marlon kommt und er wird jetzt mit dem über die Palästinenser reden. Dann sage ich, bring ihn zu mir.
Mhm.
Und da hat sie ihn mitgebracht für Brunch. Also jeden Sonntag habe ich immer viele Leute, aber damals habe ich gesagt, okay, nur Marlon und du.
Mhm.
Und haben die ganze Geschichte von den Juden erzählt. Weil am Anfang war sehr hilfreich. Aber dann ist er irgendwie...
Dann hat es ihn nicht mehr interessiert, okay.
Verloren gegangen, weiß ich. Und dann haben wir geredet. Und er ist um 11 Uhr gekommen für Brunch. Um 11 Uhr Abend geht Shana auf ihre Knie und fleht ihm an, sie ist so müde. Sie geht immer schlafen zeitlich, weil sie...
Bitte geht.
Kommen wir, sagt er. Und sind sie fast um Mitternacht weg. Und draußen konnte er nicht weg, weil jemand hat gesagt, und die ganze Welt hat damals gewusst, dass er dort bei uns war, und so lange drinnen geblieben, das hat ihm dreiviertel Stunden gedauert, bis er zu seinem Auto kommen konnte.
War doch durch alle Journalisten.
Yes, und Leute, normale Menschen auch. Aber man wird verrückt, wenn man sowas sieht.
Aber Marlon Brando war doch auch immer so ernst und hat dann zum Schluss mindestens so viel gegessen wie Elvis Presley. Also der war doch auch ein schwieriger Charakter. Er hat sich auch bei der Oscarverleihung irgendwann er hat den Preis entgegennehmen lassen für sich, ist nicht erschienen. Also er war schon auch schwierig. Er
es war
jetzt nicht
ihm
der nette
schwer.
Junge von nebenan.
Es war ihm immer schwer. Und dann hat er sich zurückgezogen.
Mhm.
Tief war er sehr sensibel. Sie sind sie alle Schauspieler, muss man ja sein. Aber er war, und er hat eine Schwester gehabt, Jocelyn, hat ausgeschaut genau wie er. Also auf einer Frau ist
so
das Marlon Brando-Gesicht nicht eine
so
gute Idee.
Und er ist dann entthront worden, auch letztlich von James Dean, oder? Da kamen dann die Jungen nach.
Ja, aber er hat sich zurückgezogen.
Mhm.
Und es war ihm sehr schwer.
Okay.
Und dann wurde er ein bisschen dick.
Ja.
Und das ist auch von Leiden eigentlich.
Mhm.
Und dann war er leider fertig.
Also gut, das heißt, deine Stars waren ja zum
Aber er war sehr
Teil
schön am Broadway.
Ja, da war er hübsch.
Aber dann hat er sich einmal gesagt, er ist zu schön. Hat man ihm gesagt. Und eines Tages, da war noch am Broadway, hat sich die Nase gebrochen. Haben die alle gesagt, Gott sei Dank, jetzt schaust du hier.
Und der war ja immer so, der wollte ja nie lächeln. Seine ganzen Fotos, auch mit der Kappe, die waren ja immer ohne zu lächeln. Das war damals offenbar in, dass Männer nicht lächeln.
Männer lächeln überhaupt nicht. Und wenn, das schaut sehr komisch aus. Cary Grant hat auch nicht gelächelt.
Ja.
Der war auch ein sehr netter Kerl. Ich habe ihm eigentlich, wir haben uns immer auf der Fifth Avenue getroffen. Und er hat immer gelächelt. Und Greta Garbo auch. Oder?
Wirklich?
Greta Garbo hat am 52nd Street gewohnt, auf der anderen Seite von meiner Freundin. Okay. Und ich bin jeden Sonntag bin ich spazieren gegangen in Central Park. Und da in der Mitte ist so ein Stiegen.
Ja, Treppen runter.
Und da bin ich hinunter und da unten steht sie und kommt hinauf. Und ich war so entzückt, kam es auf mein Gesicht, kann keine Geheimnisse haben. Und nächste Woche, selber Zeit, sie unten, ich oben. Dritte Woche.
Wirklich?
Noch einmal. Und dieses Mal hat sie zu mir zuerst gelächelt.
Sehr cool. Okay. Aber sie war eine schöne Frau, eine tolle Frau.
Und dann eines Tages bin ich an 57th und 5th Avenue, kommt Greta Garbo und lächelt mich an. Und ich lächle und jemand sagt, du kennst Greta Garbo?
Jetzt schon.
Ja. Sage ich eigentlich nicht. Sagt sie, aber sie hat das nicht gelacht. Ja, wir kennen einander, um zu lächeln.
Ja, genau, um aneinander vorbeizugehen. Du hast mit Dirk Stermann, hast du ein Buch gemacht, ich hab's da, das ist in den Bestseller, das hat's in die Bestsellerlisten geschafft.
Ja, hab ich ja noch kein Geld gesehen.
Ja, siehst du.
Wie lange dauert das in Österreich?
Alter, ewig. Ich sagte, ich stehe kurz vor meinem 7. Buch, ewig. Was bedeutet dir der späte Ruhm in deiner Heimatstadt? Weil du bist ja schon mit gewissen, also mit Enttäuschungen mit 12 weg, jetzt bist du wieder da. Wie war das in der Zusammenarbeit und jetzt auch wieder seit 2019 wieder?
Und mit Stermann?
Mit Stermann, ja, mal zuerst.
Stermann, ich war willkommen in Österreich, ja. Weil der Mann des Café Korb selbst, ja, hat ihm über mich erzählt, weil Stermann hat immer dort gefrühstückt. Und das muss ein Wunder sein, weil es dauert ein Jahr, wenn man dorthin gemeldet hat. Aber irgendwie ist jemand nicht gekommen und hat mich angerufen, kann ich morgen? Kann ich, natürlich kann ich. Und dann sind wir eigentlich befreundet worden. Und der andere, der Christian, ist auch ein herrlicher Kerl. Ja. Wirklich, muss sagen.
Also gut. Und das war dann irgendwie so eine Frühstücksfreundschaft. Und ihr habt es dann beim Frühstücken eigentlich...
Wir haben gefrühstückt. Und dann ist es irgendwie passiert. Und ich dachte, nachdem ist er fertig, es wird der Frühstück aufhören. Hat aber nicht.
Siehst du, gehst du immer noch frühstücken mit ihm?
Ja, aber jetzt... hat es ein bisschen aufgehört, weil er mit seinem Sohn, ein herrlicher Vater, hat mit ihm weggereist. Also jetzt glaube ich...
Jetzt hat er mal Urlaub vom Frühstück.
Von mir auch. Ich meine, das muss ja nicht sein.
Du bist, Erika, beeindruckende 97 Jahre alt. Ja. Gibt es für unsere weiblichen Hörerinnen und Seherinnen natürlich auch einen Tipp, was das Frausein über so viele Dekaden hinweg angeht?
Vergiss die Nummer. Die Nummer sind nichts wert. Das ist nur für die Regierung, die brauchen Wissen. Aber wenn man mir sagt, 97, okay, das ist nur eine Nummer, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist für die Regierung. Also ich bin schon lange auf der Erde.
Aber die Rolle der Frau hat sich doch durch all diese Gesellschaften geändert.
Und ich, Gott sei Dank, habe ein bisschen geholfen.
Ja.
Weil I founded the Committee, International Committee of Women for Human Rights. I didn't say women's rights, weil es ist ein Menschenrecht, nicht ein Frauenrecht.
Weil in den 50er Jahren musste man doch den eigenen Mann noch fragen, ob man arbeiten gehen darf, oder?
Was geht das mich an? Ich bin ich und ich schaffe genug. Mein Mann war ein Künstler, es liegt ihm nichts dran. Ich meine, Künstler sind ja sowieso, man muss ein bisschen mit Sugar sein, um nicht verrückt zu werden. Ja. Und Künstler sind Schauspieler, Künstler, alle ein bisschen mehr Schugge.
Und das ist herrlich. Bist du auch eine versteckte Künstlerin, die eben in diese Richtung gegangen ist?
Und wenn ich ein bisschen mehr Schugge bin, dann hoffe ich. Eigentlich, ich bin ein bisschen, I'm a Feminist, ja. Aber wir müssen aufpassen, weil wir sind Feministen für andere, nicht für uns. Mhm. Zum Beispiel, ich war eine Schauspielerin. Ich meine, wenn du auf der Bühne für 5 Monate bist und ein Publikum kommt und zahlt.
Dann darfst du sagen, du bist Schauspielerin, auf jeden Fall.
Das war die Volksbühne. Und das war auch ein Accident. Ich war in meinem Büro und ich habe mit einem Botschafter aus Israel geredet, weil damals war links nicht sehr gut in Amerika.
Geschrien hast du.
Leider. Weil er hat was getan und wir haben 500 Dollars verloren wegen seinem... Habe ich gesagt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, wir haben das Geld nicht, bla bla bla. Sitzt in der Ecke eine Stimme und sagt, do you act? Certainly, all over the place. Sagt er, nein, ich bin Nino, ich bin der Director of the Habima, das Nationaltheater von Israel. Und ich gehe jetzt zu dem Actors Studio, weil ich brauche eine Schauspielerin, weil die, das jetzt spielt, kann es nicht spielen. Sprichst du Jüdisch? Ich rede Deutsch, zerbreche mir die Zunge, kommst raus Jüdisch. Weil das war nicht erlaubt. Ja. Weil damals hat man Angst gehabt, Jiddisch wird, Gott behüte mein Deutsch verderben. Mhm. Also durfte ich nicht einmal. Ja. Habe ich gesagt, ja, ich zerbreche mir die Zunge, kommt auch Jiddisch. Sagt er, okay, dann würdest du dieses Schauspiel mit der Volksbühne spielen. Sag ich, okay, aber ich kann nur zur Probe kommen nach 8 Uhr, weil ich arbeite bis 6, 5. Dann bin ich bis 8 Uhr in der Uni. Also kann ich zur Probe um 8.15 Uhr kommen. Sagt er, okay. Und so habe ich gespielt.
Fünf Monate lang, wow.
Wenn man 5 Monate lang und das Publikum bezahlt.
Ja, dann bist du doch eine Künstlerin, wir wissen es. Also ist ganz klar.
Aber ich verstehe die Schauspieler besser. Ja. Weil wenn ich klein war, und meine Mutter war auch Kindergärtnerin auf Hebräisch, und da hat sie jedes Semester ein Schauspiel gemacht mit den Kindern. Aber ich durfte nicht, weil ich ihre Tochter war. Da war sie die große Bühne und ich wollte auf der Bühne sein. Aber weißt du, was ich getan habe? Jetzt tut es mir so leid, aber sie war sehr nett. Sie war niemals angry und niemals Vorwürfe. Mhm. Ich habe einen Sessel genommen und in der Ecke der Bühne habe ich gesessen die ganze Zeit, während die Kinder gespielt haben.
Das ist
es. Es tut mir jetzt leid, aber sie hat niemals... Sie war nicht böse, sie hat nichts gesagt.
Ja.
Und dann, wenn er sagte, was, willst du das spielen? Habe ich gesagt, ja, eigentlich erst.
Du kannst alle Rollen, oder? Du hast das lange genug
gesehen.
Ja, und
dann war ich in der Actors Studio. Und damals hat man nur 2 Leute, einen Mann und eine Frau. Und der Mann sagt, was weißt du, warst ja nur einmal in einer Rolle. Und alle unsere Freunde waren Schauspieler. Und die haben alle versucht und keine haben es geschafft. Habe ich gesagt, wenn ich das... Actors Studio schafft. Wirst du mir glauben, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich jemals auf der Bühne sehe? Sagt er, okay.
Sehr cool.
Habe ich es getan, habe einen Brief bekommen. Er sagt, you passed the first round. Das waren 3. Mhm. You don't have to take the second, just come for the final. Aber dann habe ich nicht gelernt, damals nicht gelernt, einen Brief zu lesen. Und die haben nur 2 Leute, einen Mann und eine Frau. Mhm. Und da habe ich meines getan und da kommt ein Brief, sagt, we are sorry. Und habe ich nicht fertig gelesen. Und das war Shelley Winters. Ich war damals, also stell dir vor, Shelley Winters, natürlich, sie ist schon ein Star. 5 Jahre später habe ich den Brief fertig gelesen. Gesagt, we are sorry, we cannot accept you this time. Please try us again next year. Ehrenwort.
Ach Gott. Du, ich kenne das Actors Studio nur aus Urlauben und Führungen. Du warst dort und gab so viele Schauspieler, die gemordet hätten dafür, dass sie dort genommen worden wären.
Und New Year's Eve waren wir bei Lee Strasberg für New Year's Eve.
Wirklich?
Ja.
Wie war der?
Herrlicher, kleiner Kerl. Mhm. Sehr interessant.
Aber warum
seine erste Frau
so
war immer mit Marilyn, wenn sie gedreht hat. Die zweite war eine Frau von Israel, sehr nett. Und jeden New Year's Eve waren wir bei ihm.
Sehr cool.
Gefeiert.
Und warum haben die
einzige Person
so
dort, die ich gekannt habe, die ich nicht gekannt habe, das war ich. Jedes Gesicht. Und okay, herrlich.
Sehr gut.
Also aber ich verstehe das Schauspiel.
Also mein Gott, überall warst du, oder? Gab es irgendwie jemanden aus der Zeit, wo du sagst, schade.
Wir waren zum Beispiel, wenn Jimmy Carter wollte Präsident werden.
Der Erdnussbutter-Carter.
Ja, Jimmy, ja.
Ja.
Und hat immer Jimmy geheißen. Und er hat in Garden, Georgia gewohnt. Mhm. Und jeder hat gelacht, wer ist das, wer kann das? Und da war eine kleine Gruppe von uns. Wir sind nach Georgia gefahren, die beide zu treffen. Mhm. Und haben für ihn gearbeitet. Und jeder hat einen Posten bekommen. Nicht ich.
Oh.
Aber egal, ich war sicher, ich habe gearbeitet. Mhm. Aber die waren alle Ambassadors und Sachen.
Ich war im Jimmy Carter Center in Atlanta, genau, weil seine Frau hat so einen wunderschönen Rosengarten dort angelegt. Yeah. Ja, und dort ist auch dieser Stone Mountain Valley mitten in Atlanta, wo ja dann nachher sich CNN und die Cola-Millionäre angesiedelt haben.
Und sie war ein herrlicher Kerl, auch sehr hilfreich.
Ja, viele haben
immer
gesagt,
Jimmy who?
Sie war fähiger als er, haben viele gesagt. Ja, okay.
It was a good pair.
It was a good pair, okay. Also Jimmy Carter hast du auch. Wie macht man das, dass man durch die Weltgeschichte geht und alle großen Namen irgendwann versammelt?
Was und selbst nicht ein großer Name wird, wie schafft man das?
Ich glaube, dass also in dem Moment, wenn man
sagt Erica Freeman.
Also das sagt schon vielen Menschen was.
Ja, aber nicht so vielen wie anderen.
Ja.
So.
Ja.
Aber egal. Man tut das, man glaubt daran und nein ist keine Antwort.
Mhm. Wann hast du einen Patienten genommen? Also mit welchen Dingen? Weil es gibt ja Menschen, die sind für Suchterkrankungen spezialisiert oder auf Bulimie
na,
oder so.
At the Theodore Wright Clinic.
Ja.
Und von der Lehre musste man. Mhm. Und dann hat man als Supervisor, das heißt, die haben eigentlich am Masl einen jungen Analyst und jemand älterer, der Supervisor.
Oh, sehr gut. Mhm.
Und das habe ich dort und dort gelernt. Und dann halt zum Supervisors. Mhm. Und dann stellt sich raus, dass ich mehr leisten konnte mit Künstlern. Mhm. Weil meine Kollegen haben gemeint, dass die Künstler Meshugge sind. Mhm. Und man kann nichts mit denen anfangen.
Und du hast aber...
Aber Meshugge ist die Kunst auch. Und das muss man verstehen. Mhm. Es gibt Meshugge, aber es gibt Meshugge-Künstler.
Ja. Ja.
Und das ist sehr schwer für sie, weil meine meisten Kunden, jetzt weiß man schon. Mhm. Und man nimmt sie, weil sie berühmt sind. Aber zu wissen, dass sie was haben, das sich auszeichnet.
Mhm. Ja, ganz klar. Aber diese Theodore Reich Klinik, also in Wirklichkeit, die großen Namen waren doch alle in der Betty Ford, in der Suchtklinik. Da hast du doch Hollywood rauf und runter gehabt. Da waren sie
aber
irgendwann
das war
alle.
Ein Spital.
Das war ein Spital, ja. Ja.
Und die Klinik war eine andere Geschichte. Und ich habe Dr. Reich, er hat 30 Bücher geschrieben und nur eines mit mir. Heißt Insights, Conversation with Theodore Reich. Und jeder sagt, wieso? Und die wir waren in Zürich und ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe Jung besuchen. Sagt mein Mann, der Künstler, warum wollte Jung mit dir reden? Ich sagte, eigentlich hast du recht, wer bin ich, dass er mit dir reden soll? Okay, am Flug zurück nach New York ist ein Artikel, ein junger Mann hat Jung ganz einfach angerufen, hat ihn getroffen, hat über ihn geschrieben. Okay, fast forward. Reich hat ein Buch geschrieben und wir waren dort eingeladen. Und dann rufe ich ihn an und ich dachte, okay, ich werde ihn kennenlernen. Er ist ein sehr interessanter Mensch und sehr bescheiden.
Ja, man kann doch nicht einfach C.G. Jung anrufen. Ach oh Gott.
Na, warum nicht? Das ist doch nur ein Mensch.
Ja, hast du recht.
Ein intelligenter Mensch.
Ja.
Berühmt hat nichts mit nichts zu tun. Endlich bist du nett. Du kannst auch nett sein, wenn du berühmt bist.
Also du hast ihn angerufen?
Yes.
Und du hast ihn getroffen?
Und dann sagt er, wann willst du kommen? Also wann darf ich kommen? Sagt er, jetzt. Sag ich, okay. Und mein Mann sagt, wo gehst du hin? Sag ich, sag dir später, weil ich wollte nicht sagen. Yeah. Er soll mir sagen, was. Und dann haben wir geredet, sagt er, was willst du denn tun? Sagt er, willst du einen Artikel schreiben für eine Zeitung? Mhm. Sag ich, na wenn schon, dann vielleicht ein Buch. Sagt er, okay.
Sehr cool.
Und so war's.
Wahnsinn.
Und das einzige Buch, das mit jemand anderem geschrieben habe, war ja, mit
sehr
mir.
Cool. Das heißt, ja, das ist aber schon cool.
Heißt Conversation with Theodore Reich. Heißt Insights.
Insights.
Conversation. Ja. Und, aber es sollte übersetzt werden, aber irgendwas passiert jedes Mal mit jemandem und es ist noch nicht passiert. Das sollte einmal sein.
Ja, da. Eben, damit wir das alle auch haben.
Aber es wirklich ist interessant. Und er redet über alles.
Wirklich?
Ja.
Du ausgerechnet in dem Land, in dem die Psychoanalyse erfunden wurde,
ja.
Also in Wien, ist es noch immer nicht Usus, dass jeder einen Shrink, also eine psychologische Unterstützung irgendwie annimmt. Woran liegt denn das bei den Österreichern und bei den Wienern? Da ist sie doch erfunden, die Psychoanalyse.
Und die haben was dagegen?
Naja, also es ist nicht so wie in Amerika, dass man einmal in der Woche zu seinem Shrink geht.
Ja, weil die Amerikaner sind mehr offen und haben keine Angst. Und die Österreicher sind ein bisschen mehr schwer, sind ein bisschen mehr...
am Granteln, skeptisch.
Ja, skeptisch und machen es nicht leicht. Mhm. Die Amerikaner sagen, ja, okay. Mhm. Und die Österreicher sagen, wirklich, kann man nicht. Und ich frage nicht einmal mehr.
Ja.
Weil auch Husbands Man darf nicht fragen. Wenn du was tun willst, das noch nicht getan, wo überhaupt, wenn es was Neues ist. Du kannst immer Verzeihen kriegen, aber nicht Erlaubnis. Tu es zuerst, die werden schon, wenn sie nicht verzeihen, werden sie stolz werden. Egal, ja, oder, aber du hast es geschafft. Und dann brauchst du nicht sagen, warum habe ich zugehört.
Ja, du hast es gemacht.
Das meine Schuld, cool. Wenn, dann wenigstens meine Schuld. Und nicht, weil ich Angst gehabt habe, dass es jemand nicht gefallen wird.
Genau. Und im Nachhinein kann man es dann eh nicht mehr ändern. Das ist doch schlau. Was ist das, was uns am allermeisten im Weg steht? Sind es die Beziehungen mit den Eltern oder die mit den Partnern, die unser Leben erschweren?
Die machen alles schwerer, aber wir stehen in den eigenen Weg. Die Antwort, die man sich gibt, ist, will ich das? Ja. Kann ich das? Ja. Kann ich das? Fast. Also geh hin und dann ist die Antwort ja.
Ja, okay. Okay.
Ja, ist, nein ist keine Antwort, keine Antwort ist nein. Nein ist der Anfang von ja. Unmöglich gibt es nicht, gibt es nur noch nicht. Wenn du es schaffen kannst, wenn du es schaffen willst, dann kannst du es schaffen. Und viele Leute stehen im Weg, weil sie Recht haben wollen, dass man es nicht kann, machen sie es schwerer. Aber frag niemanden. Du glaubst daran, ist gut genug.
Ja. Aber du bist ein gläubiger Mensch. Wie geht's dir? Viele Künstler sind Atheisten, die glauben weder an das noch
und
an Gott.
Und ich habe einen Muzzle, dass der liebe Herrgott so nett ist. Er sagt, du glaubst nicht an mich? Okay. Was weißt du?
Okay.
Bist du da? Hast du alles, was du brauchst? Hast du ein Talent? Hast du sogar Erfolg? Und ich bin nicht da? Okay.
War Freud gläubig?
Nein.
Nein.
Aber doch, hat immer gesagt, der liebe Herrgott ist sehr streng.
Sehr streng, okay. Yes, aber und Theodor Reik, war der gläubig?
Ja, aber er wollte es nicht zugeben. Also offiziell waren sie nicht gläubig. In der Seele waren sie Juden. Also wenn du Jude bist, bist du schon gläubig. Weil auch wenn du es nicht sein willst, man, wie sagt man, verfolgt uns sowieso, dann glaub an den lieben Herrgott. Ist das schwer? Yes. Aber es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein.
Ja.
Es ist ein bisschen schwerer, Jude zu sein. Aber nach 4.000 oder 5.000 Jahren sind wir noch da. Und man hasst uns, wenn man sich aus uns nicht verlassen kann. Jedes Mal kommt der Jude auf die Welt und die Welt ändert sich. Moses, Jesus, Freud, Marx, noch ein paar, ich habe sie vergessen.
Ja. Naja, schön. Da ist immer was los.
Yes.
Du, ein gemeinsamer Bekannter hat dir von der Schule des Sprechens erzählt, die ich vor 30 Jahren gegründet hat und hat uns zusammengebracht, der Martin. Wie wichtig ist in deiner Arbeit, wie wichtig ist da letztlich auch die eigene Präsentation gewesen, sich selber präsentieren zu können, auch seine, ja, über seine Dinge reden zu können?
Wie wichtig? Das ist sehr wichtig.
Sehr wichtig.
Aber wenn du nicht an dich glaubst, erstens, warum nicht? Weil da jemand war, der zu blöd war, an dich zu verstehen. Das, dich hat der liebe Herrgott geschafft. Dir hat der liebe Herrgott alle diese Gaben gegeben und du wirfst sie weg, weil jemand zu blöd ist, sie zu erkennen.
Ja.
Helfen wird man dich nicht. Aber nützen wird man dich, wenn du es schaffst. Mach dir nichts draus.
Aber gibt es nicht auch viele Menschen, die viel zu viel an sich glauben, wo man sagt, warum eigentlich?
Weil sie nicht wissen, wie wenig sie wert sind.
Genau, das ist
der Punkt. Bich.
Ja, das ist wahr. Erika, es war so schön, dich heute da gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.